Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ach, fangen wir heute mal an. Es ist schon wieder Freitag. Nee, es ist schon wieder Montag. Nein, es ist tatsächlich Freitag und da sind wir wieder.
Freitag, der 21. August 2020. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 25. Podcast-Folge von Anstoß. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin und wir erscheinen außer der Reihe, weil am Sonntag ein nicht ganz unwichtiges Fußballspiel ansteht, der Clásico. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber Qatar Airways hat ja bei Twitter geschrieben, dass sich dieses sympathische Unternehmen auf den Clásico freut. PSG gegen Bayern München, das Champions League-Finale, darüber möchten wir sprechen und wir reden auch mit jemandem. Wir sind seit langem mal wieder zum Telefonieren verabredet. Fabian.
Ich habe mich gefragt, mein lieber Michael, du sitzt mir gegenüber, wir beide sind Sportreporter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Und jetzt holst du aber ganz weit aus.
Ja, für die Neueinsteiger hier in dieses wunderbare Format. Ich habe mich gefragt, wie werden eigentlich diese Scheichs genannt, die über Qatar Airways jetzt sowohl Paris Saint-Germain als auch den FC Bayern München supporten?
Kann ich dir sagen.
Sind das Airway Ultras? Die sozusagen die Geschichte in trockene Tücher bringen.
Trockene Tücher, gutes Stichwort. Das ist der Emir. Der Emir wacht seit einigen Tagen nachts immer schweißgebadet auf und weiß gar nicht, für wen er sein soll am Sonntag, wenn sich Paris und die Bayern gegenüberstehen. Seinem Staatshorn gehört PSG, Paris Saint-Germain und Hamad Airport, der Flughafen da in diesem sympathischen Wüstenstadt, ist einer der Top-Sponsoren des FC Bayern. Der Emir ist innerlich zerrissen. Wie würdest du dich als Emir entscheiden?
Ich würde mich, glaube ich, an diesem Wochenende für den FC Bayern München entscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dann sitzen sich da vielleicht ja auch so zwei Scheichs gegenüber in so einem Nobel-Restaurant und dann sagen sie, was hast du auf deinem Lissabon stehen? Und gib mir doch am Ende nochmal so einen Bewirtungsbeleg mit. Und dann steht da auf der einen Seite Mannschaftswert knapp 1 Milliarde und auf der anderen Seite Mannschaftswert knapp 1 Milliarde. Dann sagen die irgendwann, komm, wir machen 50-50 und lassen einen fliegen. Ha, Mensch, das war ein Apropos einen Fliegen. Wir haben eine ganz tolle Neuerung mal wieder, beziehungsweise alte Rubriken neu rausgekramt. Und zwar haben wir wieder einen Gast. Wir haben einen Gast, der früher sowohl für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für den Bundesadler geflogen ist.
Das Tor geflogen, ne?
Als auch unter anderem für Bayer Leverkusen. Für
HSV.
Und für
Mainz 05.
So ist es. Wir sind verabredet in genau 4 Minuten und 50 Sekunden ab jetzt mit
René Adler. Aber wir sind doch jetzt hier nicht beim Finanzamt. Wir könnten ihn auch theoretisch jetzt schon anrufen.
Ja, können wir machen.
Oder?
Wollen wir das machen?
Ja, weiß ich nicht. Wir können natürlich auch noch ein bisschen über das Champions League-Finale fabulieren.
Aber das wollen das wir
machen wir natürlich auch mit ihm. Das machen wir aber auch nach dem Telefongespräch, nach dem Interview. Wir können wir lesen einmal noch ein bisschen Feedback vor. Ihr könnt uns ja immer über unseren Instagram-Account Feedback zukommen lassen. Anstoß-Podcast. Und das geht bei Twitter ebenfalls. Und da, das hat mich wirklich sehr gefreut. Da hat jemand geschrieben, ich muss jetzt mal hier so ein bisschen in meinem Handy suchen, weil ich einen Screenshot gemacht habe. Da schrieb jemand, jetzt habe ich es. Chris Tuff 47, Fabian und Auge. Auge bin ich, Spitzname Auge wegen Augustin. Anstoß, klasse Format, don't stop, macht einfach weiter. Ihr seid ein treuer Begleiter bei Besuchen im Fitnessstudio, U-Bahn und wenn mir langweilig ist. Ich feiere euch. Grüße aus München.
Grüße zurück.
Chris Tuff müssten wir jetzt nicht fragen, für wen er am Sonntag ist, aber vielleicht ist er ja ein Blauer. Vielleicht ist er
Sechziger.
Ja ein Sechziger.
Sechziger.
Oder Türkgücü oder Unterhaching.
Kann
die dritte
auch
Liga hat 4 Münchner Vereine in der kommenden Saison.
Tja.
Die zweite des FC Bayern spielt da ja auch mit.
Die anderen 750.000 Zuschriften werden wir dann die nächsten Wochen beantworten, wenn wir mal wieder eine Fanfolge machen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank für eure Mails, auch gerne für die kommende Folge und eure Fragen, die ihr gehabt hättet. An René Adler könnt ihr uns auch noch schicken. Die finden allerdings keine Bewertung und vor allen Dingen auch keine Beachtung mehr.
Aber gerne mal Fragen uns stellen.
Ja.
Über welche Themen sollen wir mal reden? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Fabian könnte erzählen, wie man 42,195 Kilometer in weniger als 3 Stunden läuft, wie man sich darauf vorbereitet. Er könnte euch Ernährungstipps geben und ich könnte euch erzählen,
ja, wie man Fahrrad fahren kann, wie man das mit 3 Frauen zu Hause aushält, wie man
das kann ich euch nicht erzählen.
Sportreporter
das
wird, wie man alles Mögliche macht. Das ist einfach eine ganz tolle Sache.
Gibt es kein Patentrezept.
Wir sind Lebensberater. Und jetzt rufen wir an bei René Adler. Achtung, hoffentlich klingelt jetzt das Telefon. Ich tippe mal auf Hamburg. Pass mal auf, die Nummer ist gewählt. Und jetzt geht es los.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ne?
Ich auch.
Okay. Die Sparvorwahl hast du vorweg gewählt, ne?
Hallo?
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Fabian Wittke und wir haben das Band schon mal auf Laufen gestellt. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Michael Augustin. Hallo, René Adler.
Könnt ihr noch mal in 3 Minuten anrufen? Ich bin gerade rein. Ich brauche noch ein bisschen.
Okay, kein Problem. Das machen wir gerne.
Ja. Gar kein Problem.
Okay, aber heute ist alles irgendwie ein bisschen verzogen.
Heute ist Freitag. Hoch die Hände, Wochenende. Wir melden uns in 3 Minuten nochmal wieder.
Ganz kurz, danke, darf ich dich noch gleich einmal ganz kurz bitten, du hast wahrscheinlich noch Kopfhörer drin, oder? Kannst du die gleich rausnehmen und das Gerät direkt ans Ohr nehmen?
Ja, ich habe wieder Lautsprecher, dann kann ich das machen, ja.
Okay, wunderbar, wir danken dir. Bis gleich, danke, ciao. Ja.
Busy. So sind Ex-Fußballer, die haben viel zu tun. Er ist Fernsehexperte, er ist Keynote-Speaker mittlerweile. Er entwickelt Torwart-Handschuhe mit und er ist ja seit Mai auch Papa.
Ja.
Hat einen kleinen Mini-Adler, einen Sohn. Kasper heißt der.
Da wollen wir
viel
eigentlich
zu tun.
Tri, tra, tralala, da ist eine Menge da bei René Adler. Ich habe ihn ja neulich mal gesehen, der wohnt ja auch in Hamburg.
Das verraten wir jetzt aber nicht,
wo er wohnt. Nein, absolut nicht, aber da habe ich ihn in seinem Vorgarten stehen sehen und das fand ich irgendwie ganz nett. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, wie er sich da so um die Pflanzen gekümmert hat. Und wir haben schon, das können wir euch auch verraten, seit längerem Kontakt mit ihm, auch immer mal wieder Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und er hat gesagt so, ja, ich habe Lust, aber dann kam noch der Urlaub dazwischen, dann kam noch hier irgendwie eine berufliche Projektereise dazwischen, Keynote hast du angesprochen, mit seiner Frau Lilly war er unterwegs und so weiter und so fort. Und jetzt hat er gesagt, jetzt klappt es, aber jetzt haben wir gerade eben ja schon gemerkt.
Einen habe ich noch, ja? Um auch die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Wer bin ich? Nicht was bin ich, sondern wer bin ich?
Ist das schon der eine überraschende
andere? Nee, das ist einfach so. Das mache ich mal eben so aus der Lameng. Ah, okay. Das schüttel ich so aus meinem linken Handgelenk. Ich kann ja leider nicht Stimmen imitieren, nicht so gut wie du. Früher konnte ich mal den Bundeskanzler, den ehemaligen Helmut Kohl. Aber das ist ja Affentitten-Turbo-Geil. Aber der lebt ja nicht mehr. Aber dieser Mann hier hat Folgendes gesagt. Und du sollst mir sagen, wer das gesagt hat. Es hat auch ein bisschen was mit dem Champions-League-Finale zwischen den Bayern und Paris zu tun. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären. An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat Scheißdreck gespielt und hätte uns fast die Champions-League-Saison gekostet. Wer spricht da über wen?
Ja, bitte. Das kann ich wiederum nicht so gut nachmachen. Ja, das war Uli Hoeneß, der über Juan Bernat gesprochen hat, der auf der einen Seite sowohl Borussia Dortmund aus der Champions League gekegelt hat, als auch ein Tor geschossen hat, beziehungsweise, ja, weiß nicht, Dreivierteltor. Ich habe jetzt die Torlinientechnik nicht im Kopf, aber auf jeden Fall entscheidend an dem letzten Tor gegen RB Leipzig beteiligt war.
Ein Kopfballtor, ne?
Kopfballtor.
Und hast du gesehen,
wie... Den hat Neymar ja noch so über die Linie gestellt.
Aber genau, Horst, der wäre auch so reingegangen. Ja. Hast du gesehen, wie Neymar alles versucht hat, um diesen Ball noch irgendwie zu berühren, bevor er die Torlinie überquert? Neymar wollte das Tor unbedingt für sich verzeichnen. Aber das war tatsächlich ein Kopfballtor des kleinen Außenverteidigers Juan Bernat. Ja, richtig. Das hat Uli Hoeneß mal über Juan Bernat gesagt. Also, ich weiß ja nicht, ein Spind hat der Spieler ja, haben die Spieler ja in ihrem Stammstadion, in ihrer Stammkabine. In Lissabon hängen dann wahrscheinlich auch die Trikots fein säuberlich. Aber vielleicht hat Juan Bernat ja bei sich im Nachtschrank im Hotel, die sind ja auch schon eine Weile in Lissabon, genau dieses Zitat von Uli Hoeneß, das aus dem Jahr 2018 stammt, ausgeschnitten und sich so hingelegt, dass er jeden Morgen drauf guckt. Also,
ich glaube, der hängt auf einer Dartscheibe,
meinst du nicht? Eine bessere Motivationshilfe gäbe es doch gar nicht vor diesem, ja auch in seiner Karriere, wichtigsten Spiel.
Vielleicht möchte er ja aber auch am Ende dann noch Uli Hoeneß recht geben, also Juan Bernat. Weil wie du gesagt hast, Uli Hoeneß hat damals gesagt, Juan Bernat hat uns fast alleine die Champions League gekostet. Ja, am Sonntag, wenn er mit PSG gegen den FC Bayern München gewinnen sollte, dann wäre das genau so.
Dann wäre das so, ne?
Ja, dann wär das eingetreten.
Dann wäre das so, ja. Ich frage dich ja immer gerne nach deinen Tipps. Das wollte ich eigentlich am Ende machen, nachdem wir mit René Adler über das Champions League-Finale gesprochen haben. Aber ich möchte schon mal so ein bisschen in die Vorschau einsteigen. Bayern gegen PSG. Viele sagen ja, das ist das absolut verdiente Champions-League-Finale, dass dieses Top-8-Turnier, dass diese Finalrunde Lissabon zu bieten hat. Alle reden ja bei PSG über Mbappé, über Neymar, über Di Maria. Die drei Offensiven, Di Maria fand ich übrigens überragend gegen Leipzig. Ich bin mal gespannt. Der FC Bayern spielt eine sehr, sehr hohe Presselinie. Das hat man ja auch beim 8:2 gegen Barcelona gesehen. Gegen Lyon hatten die Bayern in den ersten 15 bis 20 Minuten sehr viel Dusel. Da hätte Lyon auch schon 1-0 oder 2-0 führen können. Sie hatten Dusel, sie hatten den Pfosten, sie hatten Neuer. Und der PSG-TGW Mbappé läuft ja 38 km/h schnell. Die sind mal bei ihm gestoppt worden. Ich bin gespannt, und da bin ich wirklich richtig neugierig, ob Hansi Flick die Viererabwehrkette auch so hochstellen wird gegen Paris. Ansonsten könnte es dann natürlich nach den ersten 15 Minuten tatsächlich 0-2 stehen, denn Paris nutzt seine Chancen bestimmt besser als Olympique Lyon, der Tabellensiebte der französischen Liga. Was glaubst du?
Ja, vor allen Dingen PSG hat natürlich eine ganz andere Wucht, und ich finde vor allen Dingen auch, dieser Teamgeist, der ja immer beim FC Bayern München so herausgearbeitet wird und hervorgetan wird, ja, der ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist diese Offensivwucht mit Mbappé, mit Neymar, mit Di Maria und wie sie alle heißen, dieses Umschaltspiel, die Räume eng machen und dann blitzschnell auf mal Neymar, der ja überhaupt gar nicht einzufangen ist, das ist ja kein klassischer Linksaußen, dann spielt er auf mal Rechtsaußen, dann holt er sich die Bälle aus dem defensiven Mittelfeld, macht drei Spieler nass und plötzlich reißt er da die Lücken. Also das über 90 Minuten. Der stolpert
auch gerne mal über zu hochgewachsene Grashalme, ne?
Das stimmt.
Macht er immer noch.
Das stimmt auch, aber ich meine, normalerweise ist das einer, der ist ein absoluter Stresstest für jeden Gegner, für jeden defensiven Gegenspieler. Und von daher, ich glaube, dass PSG dieses Finale gewinnen wird. Ich bin nicht für Paris Saint-Germain, aber ich glaube...
Hast du schon den Tipp vorweggenommen? Ja. Ach, schade. Ach, Fabi. Ja, glaubst du wirklich?
Glaube ich wirklich,
okay,
ja.
Okay, glaubst du wirklich. Interessant.
Und wie dein Tipp ausgeht, das hören wir nach einer kurzen Unterbrechung, denn jetzt lassen wir noch einmal Geiler das Telefon bei René Adler klingeln und hören mal, ob
das sind die drei Minuten jetzt, glaubt, um.
Ja, eigentlich schon ein bisschen mehr. Kennst du diese Leute, ne? Die dann sagen, ja, ihr passt mal auf in drei Minuten. Oder wenn du zu Kindern sagst, kannst du dich bitte noch mal zwei Minuten gedulden? Und dann sagen nach zwei Minuten sind jetzt aber um. Ja?
Also, Kinder haben kein Zeitgefühl.
Pass mal, gib den Kindern das Kommando. Wir rufen jetzt an bei René Adler, dem früheren deutschen Fußballnationaltorhüter.
So. Wir machen es aber auch spannend heute, ne? Hast du nicht was von Anrufen gesagt? Hast du kein Amt? Das tutet ja gar nicht.
Das geht gerade jetzt tatsächlich nicht. Komisch. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Ich versuche es noch ein zweites Mal. Pass mal auf.
Fabian kümmert sich ja um alles hier, ne? Na?
So, noch einmal. So, mal gucken. Es klingelt.
Nicht.
Hallo?
Ah, jetzt haben wir es, ne? Hier sind nochmal Fabian und Michael. Grüß dich, René.
Perfekt, jetzt geht's so besser. Versteht ihr mich besser?
Ja, perfekt. Wir verstehen dich gut.
Wunderbar, wir freuen uns sehr, dass es, man darf ja glaube ich sagen, endlich geklappt hat. Wir sind schon so lange im Austausch und im Kontakt und jetzt hast du Zeit für uns. Vielen Dank und sag uns doch mal gleich zur Begrüßung, was hast du momentan so viel auf dem Zettel?
Gut, zuallererst, ja, es war eine lange Geburt, freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, zuallererst, glaube ich, die wichtigste Rolle, die mir jetzt inne wohnt, ist die des Neupapas. Jeder, der Papa ist, der weiß, dass die ersten Wochen und Monate natürlich dementsprechend, ja, hart ist das falsche Wort, für manche hart, aber auch vor allen Dingen neu und ungewohnt sind. Und da befinden wir uns natürlich mittendrin. Und das beansprucht viel Zeit und ich bin auch echt dankbar, dass ich da jetzt viel Zeit habe, dann jeden Schritt irgendwo von meines Sohnes mitzuerleben. Da bin ich wirklich dankbar. Und des Weiteren, ja, gehen natürlich jetzt die Kommentatorentätigkeiten wieder los. Ich bin unternehmerisch tätig, habe einige Beteiligungen. Jetzt haben wir nochmal eine neue Firma gegründet, wo ich auch operativ mit reingehe. Also es wird nicht langweilig und es ist gerade eher so die Challenge, alles unter einen Hut zu bekommen.
Dann erst nochmal von uns auch Glückwunsch zum Papa-Dasein.
Ja, Kaspar.
Vielen Dank.
Im Mai ist er geboren worden, dein Sohn. Rechtsfuß oder Linksfuß?
Naja, kann ich noch nicht sagen. Also momentan würde ich sagen, er hat eine stärkere rechte Hand. Was irgendwie, wenn er auf dem Bauch liegt und sich dann irgendwie so also kurz vor drehen, dass er die linke Hand noch zu hat und die rechte offen hat. Das haben sie mir gesagt. Ich war jetzt ja auch, meine Frau mich da verdonnert hatte, weil sie verhaftet war, ihr erstes eigenes Buch schreibt und da Termine hatte, dass ich quasi zu diesem PKIP-Kurs gehen sollte, weil das Kasper gut tut. Und ich war, glaube ich, der einzige Mann weltweit, der das immer gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich bin sicher, dass ich in 18 Jahren mit Kasper dann irgendwo beim Bier sitzen werde und darüber lachen kann.
Er ist ja ein Torhüterbaby, logischerweise. Hat er große Hände?
Das hat er definitiv, ja. Er hat richtige Pranken.
Das könnte also was werden. Und eine Babyfrage habe ich noch und dann werden wir auch ein bisschen sportlich. Sein erster Strampler von Bayer Leverkusen, vom HSV oder von Mainz 05?
Von Mainz 05.
Oh,
wie kommt das? Klingt blöd, aber es war der einzige Verein, der uns was geschickt hat.
Ach wirklich jetzt, ja?
Ja. Also insofern hat der HSV das nicht auf die Kette gekriegt und Leverkusen anscheinend auch nicht. Und insofern Mainz, vielleicht weil es mein letzter Verein war, aber die haben ein kleines Paket geschickt, was wir auch total cool fanden. Insofern ist er da von Anfang an ein bisschen Mainz 05 gebrandet.
Da kann man natürlich jetzt aber auch mal sagen, das war ja in den letzten Jahren auch wirklich das Einzige, was der HSV nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber wir wollen jetzt ja gar nicht so viel über den HSV sprechen, sondern wie sehr vermisst du denn eigentlich das Profileben? Und kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du für dich gesagt hast, so, jetzt möchte ich meine Karriere beenden. Wie war das?
Man vermisst natürlich das Leben eines Profis, weil das habe ich mir immer irgendwie vor Augen gehalten, dass es ein total privilegiertes Leben ist, was die Fußballprofis oder was ich auch führen durfte, weil es schlicht und ergreifend das ist. Wenn man hört es so oft, ja, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, aber ich habe mir das gerade auch am Ende noch mehr eigentlich die ganze Karriere über versucht, immer wieder irgendwie vor Augen zu führen, dass es wirklich ein absolutes Privileg ist, früh zum Training zu fahren, mit deinen Kollegen zu frühstücken, sich dann vorzubereiten, dann auf den Platz zu gehen, ob du jetzt mal gegen Abstieg spielst, unten drin hängst, der Wind ein bisschen rauer bläst, die Medien irgendwo gegen dich sind, aber es bleibt ja immer noch das Spiel, was du liebst und was du als kleiner Junge angefangen hast zu spielen, weil du es eben liebst. Und das, glaube ich, ist immer ganz, ganz wichtig und ist immer, wie alles im Leben, so eine Frage der Haltung, des Mindsets. Und die kann man beeinflussen. Ne? Viele äußere Dinge kann man da schwer beeinflussen, aber deine eigene Haltung kannst du immer beeinflussen. Und deswegen, das vermisse ich schon. Diesen Teamgedanken, den hat man, wenn man eine Firma gründet, mit coolen Leuten, mit Gesellschaftern, die an einem Strang ziehen, da hat man das auch in anderer Form, aber so dieses Emotionale, was du im Sport hast, du bereitest dich die Woche über auf ein Spiel vor, du hast einen Matchplan, der geht auf, du spielst gut, du kriegst Feedback und ich glaube, das ist das der springende Punkt, du kriegst jede Woche dein Feedback, du weißt, wo du stehst, ob das gut ist, ob das schlecht ist und das ist natürlich was man total vermisst.
Nimmst du dir das denn eigentlich zu Herzen oder hast du dir das damals zu Herzen genommen, wenn es irgendwelche Kritiken gab oder diese typischen Kicker-Noten oder Bild-Noten oder von uns natürlich auch vom NDR, irgendwelche Noten auf der Homepage, nimmt man sowas wahr, beschäftigt man sich damit und ist dann irgendwie auch mal 5 Minuten schlecht gelaunt oder muss man das ausblenden?
Ach, das klappt mal mehr und mal weniger, wie glaube ich alles. Also ich konnte das glaube ich ganz gut einschätzen, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass das vielen so geht, dass natürlich, dass du als Fußballprofi ein relativ großes Ego hast. Es ist ja auch klar, wenn du immer irgendwo vor zigtausend Leuten performst, deine Leistung abrufen musst. Deswegen, also jeder hat lieber positives Feedback als negatives Feedback, obwohl dich negatives Feedback öfter weiterbringt. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich in Relation sehen. Also ich weiß selber, wie die Noten gemacht werden, wann die gemacht werden und ob das jetzt beim Kicker oder der Bild ist, dass da viele unterschiedliche Einflussfaktoren mit reinspielen, dass es nicht immer objektiv ist. So, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das dein Ego ein bisschen ankratzt, wenn du dir denkst, okay, du hast zum Beispiel die Aufgabe des Trainers hast du super erfüllt, du hast genau das gemacht, was von dir verlangt wurde im Dienste der Mannschaft, hast aber kein Tor gemacht oder hast unauffällig gespielt und kriegst dann nur eine 4, dass du dann denkst, okay, ja, das stimmt nicht ganz. Also so völlig kalt lässt, glaube ich, niemanden, aber das dauert dann vielleicht ein paar Sekunden und dann kannst du es wieder klar ziehen und einschätzen, dass das ja wirklich eigentlich total aussagelos ist.
Ist die Karriere für dich jetzt gedanklich abgeschlossen oder gibt es nochmal so ein Spiel, bei dem du sagst, ach, das würde ich irgendwie ganz gerne nochmal spielen, irgendwie nochmal vielleicht dann nochmal die Chance haben, das ins Gegensätzliche umzukehren?
Also das ist eine gute Frage, da habe ich mir jetzt so im Detail noch gar keine Gedanken gemacht. Also Fakt ist eins, dass
das habe ich neulich auch zu meiner Frau gesagt, dass das, ja, ich als Torhüter, dass das gefühlt ewig weit weg ist. Also ich habe seitdem ich aufgehört habe, glaube ich, einmal gekickt und das war bei Rafas Abschiedsspiel. Und dementsprechend danach tat mir das Knie auch dementsprechend weh. Sport ist immer ein Riesenthema bei mir im Leben. Das brauche ich einfach, um glücklich zu sein. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich damals aufgehört habe, weil mir die Ärzte gesagt haben, dass du halt eben, wenn du weitermachst, genau das irgendwo in die Waagschale wirfst. Und da habe ich gesagt, okay, also mir ist es wichtiger, mit meinen Kids im Garten zu spielen, mal noch um die Alster zu joggen oder mit Freunden Fußball zu spielen oder irgendwo mal Tennis zu spielen, Golf zu spielen, also sportlich aktiv zu sein, als dann irgendwie noch ein, zwei Jahre irgendwie mitzuschwimmen und dann irgendwo nur noch ein Schatten deiner selbst zu sein oder, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, also nicht mehr das abrufen zu können, was ich persönlich von mir erwarte. Und meine Ansprüche sind tendenziell gewohnt hoch. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann folge ich einfach den Rat der Ärzte. Ich habe oft genug, bin ich über die Grenzen in meiner Karriere irgendwo drüber hinausgeschossen und habe die Quittung dafür gekriegt. Und dann soll es auch mal gut sein. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber. Und um die Frage abschließend zu beantworten, für mich ist das Gefühl, das Thema Profifußball echt extrem weit weg. Ich vermisse einige Sachen, logisch, aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und denke, oh, ich wäre gerne wieder Fußballprofi.
Du hast gerade eben gesagt, Alsterrunde, ich bin auch Marathonläufer. Was brauchst du für die 7,8 Kilometer? Welchen Pace läufst du da noch so um die Alster?
Ja, aktuell oder in Topform?
Ja, aktuell so.
Ja, aktuell bin ich froh, wenn ich überhaupt rumkomme. Nein, ich habe momentan noch echt wieder Probleme an meinem operierten Knie. War heute auch beim ehemaligen Mannschaftsarzt von uns, also beim jetzigen Mannschaftsarzt noch vom HSV, mit dem ich einen guten Draht noch habe, im UKE im MRT. Und musste mein Knie noch untersuchen lassen, was das ein bisschen verschlimmert hat. Und da ist ja ein bisschen was im Meniskus. Also da werde ich mich irgendwann mal wieder einer kleineren arthroskopischen Eingriff unterziehen lassen. Aber das Schöne ist ja, dass ich jetzt ziehen kann und das jetzt genau planen kann und sage, okay, dann mache ich das eine Woche vor Weihnachten. Weil dann habe ich über die Festtage, kann ich ein bisschen ruhiger machen. Du hast halt einfach nicht mehr den Druck wie als Fußballprofi. Das merke ich schon und das vermisse ich auch definitiv nicht, weil wenn das kennen vielleicht Leute, die dann auch viel verletzt sind. Du hast natürlich auch den Druck, den du dir selber machst, wenn du verletzt bist. Du willst die Mannschaft nicht im Stich lassen, du willst performen, du hast einen Anspruch an dich. Du musst natürlich auch dementsprechend schnell wieder fit sein. Und für jede Diagnose, die du kriegst irgendwo, und ich lag ja oft in der Röhre im MRT, und du hast dieses Hoffen und Bangen, dass es nichts Schlimmes ist und dann ist doch was Schlimmes. Also dieses Gefühl habe ich heute gemerkt, das ist sogar immer noch so ein bisschen präsent, obwohl ich gar kein Fußballprofi mehr bin. Und das ist auf jeden Fall was ich definitiv nicht vermisse.
Hast du denn so etwas wie eine Torwart-Empathie? Und damit möchte ich den Bogen schlagen zum aktuellen Fußball. Also Marc-André Ter Stegen, der ja neulich 8 Gegentore schlucken musste, der im Prinzip das durchgemacht hat, was du auch mal durchmachen musstest gegen die Bayern beim 0-8 mit dem HSV in München, beim 2-9 in München. Tat Ter Stegen dir leid? Weil wenn jemand weiß, wie das ist, dann ja auch du.
Ich habe nur beim 9-2 gespielt. Ich habe ja insgeheim gewusst, ich habe das mit meinem Papa zu Hause geguckt, bei meinen Eltern in Leipzig, und habe gedacht, ich lasse mal noch ein Tor schießen. dann kann ich sagen, wir sind genauso gut wie Barcelona. Insofern ist es nicht beim 0-8, da war ich glaube ich krank oder verletzt, ich weiß nicht, da habe ich auf jeden Fall nicht gespielt.
Aber es gab ja zweimal 0-8, ne? Einmal stand Drobny im Tor und 2017, warst du da nicht dabei bei dem Spiel?
Müsste ich nochmal schauen, aber ich meine, ich habe 5 gekriegt, ich habe auch mal 9 gekriegt, aber 8 habe ich nicht gekriegt.
Okay.
Da müsste man noch mal nachschauen. Ich will mich hier gar nicht rausgeben. Also ob jetzt 8
das,
oder
das,
5.
Ich dachte, alles, ich hätte nachgeschaut, vielleicht bin ich in der Zeile verrutscht, aber egal. Ter Stegen hat ja mit einem Verein, der ein bisschen besser personell aufgestellt ist als der HSV, ja, damals auch
die
8 Stück gekriegt.
Die Erwartungen waren auch ein bisschen anders. Also ich erkenne da, ohne dass ich irgendwo Barcelona intern da natürlich involviert bin, aber gewisse Parallelen zum HSV, auch von damals, dass natürlich eine gewisse Unruhe im Verein ist, dass das eine gewisse überaltete Struktur herrscht, dass dass vieles nach Erneuerung ruft und endlich mal ein bisschen wieder Ruhe reinkehren muss. Also das ist auf einem anderen Level, aber es ist natürlich lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Die Frage, ob ich Mitleid hatte, natürlich habe ich eine gewisse oder ich habe auf jeden Fall eine Empathie für jeden Torhüter. Das glaube ich, hört man auch, wenn ich als Experte bin. Ich habe einen Blick des Torhüters, ich verstehe, was der Torhüter in gewissen Situationen denkt, wie er handelt, warum er gehandelt hat und versuche dann natürlich auch den Zuschauer gewisse Dinge zu erklären. Nehme die Torhüter auch in Schutz, wenn ich es nachvollziehen kann und für gerecht halte. Aber kritisiere natürlich auch, wenn ich sehe mit meiner Expertise als ehemaliger Torhüter, dass man hier irgendwo einen torwarttechnischen Fehler gemacht hat oder einen entscheidungstechnischen Fehler. Und auf der emotionalen Ebene natürlich habe ich da irgendwo ein Stück weit mitgelitten, weil Schadenfreude ist mir da völlig fremd, weil ich genau weiß, dass das so ein Spiel war, wo du hilflos bist. Also du kriegst keine Hand am Ball. Auch Marc hat, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht. Also er war ungewohnt fahrig im Aufbau. Viele Bälle sind nicht angekommen. Was jetzt nicht mal zum Grund hatte, dass er irgendwie die Bälle schlecht gespielt hat. Das kann ja genauso gut sein, dass die Mitspieler ihm nicht die Möglichkeiten, die sonst gegeben haben, dass sie nicht so aktiv sich freigelaufen haben. Und das war einfach so ein Spiel, was von jedem Spieler von Barcelona irgendwo gebraucht war. Und da bist du als Torhüter auch nur das letzte Glied in der Kette. Und da ist es extrem schwer. Und da spreche ich aus Erfahrung, ohne mich da irgendwo rausnehmen zu wollen beim 9-2. Aber da bist du auch ein Stück weit machtlos, wenn deine Kollegen irgendwo abschenken, wenn deine Kollegen sich ergeben. Und das war so ein bisschen gefühlt bei Barcelona, dass ab einem gewissen Niveau, ab einem gewissen Stand die Spieler gesagt haben, ey, komm, ist gut jetzt, und auch konsterniert waren und gar nicht mehr konnten. Also als hätte ihnen jemand den Stecker gezogen. Und genau dieses Gefühl kenne ich gut. Und da hat man natürlich die Bayern gegen sich, die halt einfach eine brutale Maschinerie sind, die sich dann in den Rausch spielen, die dann gar nicht mehr aufhören. Du denkst dir als Spieler nur, Jungs, es ist gut jetzt, mach doch einfach Schiri Five ab, mach einen Deckel drauf, steht 5-1, das ist immer noch richtig schlecht, wir gehen nach Hause, aber die Bayern, die sind richtig heiß drauf, das Ding, wenn es geht, zweistellig zu machen. Und das hat Barcelona jetzt in der Champions League zu spüren bekommen.
Jetzt sind wir ja schon in dem Wettbewerb, der am Sonntag zu Ende geht mit dem Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Wie geht's aus? Was glaubst du?
Oh, ich freue mich richtig auf das Finale. Ich finde es auf der einen Seite, Fußballromantiker werden mir widersprechen, aber ich finde, ich finde es gut, dass wir zwei deutsche Trainer im Finale haben. Ich finde es super, dass wir eine deutsche Mannschaft im Finale haben. Und ich habe
auch ein Hamburger, Choupo-Moting.
Genau, der ja auch nicht unwesentlichen Anteil hatte, dass das PSG im Finale steht.
Genau.
Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Und ich glaube einfach, PSG hat viel investieren müssen, hat viel auf die Mütze gekriegt. Ich war selber mit meinem Studiengang bei der UEFA im Februar. Waren wir in Paris und haben auch im Prinzenpark einen Tag ein Seminar gehabt. Leonardo war da, hat einen Vortrag gehalten. Was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwo Fan bin, aber man hat eine gewisse Verbindung. Gut, wenn ein Projekt irgendwo Früchte trägt, ohne jetzt irgendwo Sympathien für PSG zu haben. Aber ich finde es natürlich umso besser, wenn die Bayern jetzt die Möglichkeit haben, nach 2013 wieder das Triple zu holen, weil es einfach für den deutschen Fußball in dieser Dominanz einfach unglaublich gut ist, wenn nochmal zwei deutsche Trainer, eine deutsche Mannschaft, die, glaube ich, in der Art und Weise, wie sie da performt, dies Jahr outstanding ist. Und das ist für den ganzen deutschen Fußball auch nach Corona, wo die ganze Welt nach Deutschland geschaut hat, unser Gesundheitskonzept gelobt hat. Wir waren die Ersten, die den Ball wieder ins Rollen gebracht haben. Und ich glaube, da hat einfach in dieser Corona und vor allen Dingen auch jetzt, Post-Corona kann man ja nicht sagen, wir sind ja irgendwie gefühlt noch mittendrin, hat Deutschland einfach eine richtig gute Figur gemacht und das kann man, glaube ich, und sollte man auch mal sagen.
Fabian und ich haben gerade eben schon so ein bisschen über das Spiel, bevor wir dich anriefen, gesprochen. Ich finde es total spannend zu sehen, ob Bayern auch so eine hohe Presselinie spielen lässt, wie zuletzt auch gegen Lyon, gegen Barcelona, weil da kommen ja Mbappé, Neymar, Di Maria, da kommt ja eine enorme Geschwindigkeit auf die Viererabwehrkette des FC Bayern zu. Was glaubst du, wird das entscheidende Duell sein am Sonntag zwischen diesen beiden Mannschaften?
Das ist schwierig, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, generell ist es nie gut, wenn du ein funktionierendes Konstrukt und es gibt ja eine ganz klare Marschroute und das ist, glaube ich, das, was Bayern zurzeit auch so stark macht oder was Hansi Flick mit Bravour geändert hat, ist so dieses Destruktive, was unter Niko Kovac geherrscht hat, diese ein Stück weit sogar schon angstbeladen, ne, auch gegen kleinere Mannschaften, sich erstmal zurückzuziehen, sicher zu stehen. Das ist nicht einfach die DNA von Bayern München. Die DNA von Bayern München ist dieses Mir Samir, dieses Selbstverständnis nach vorne zu spielen, und diesen guten Mix, und das muss man Hansi Flick brutal hoch anlasten, neben diesen sozialen, emotionalen Komponente, wie die Mannschaft zu führen, auf die richtigen Spieler zu setzen, die richtigen Spieler stark zu machen oder wieder stark zu machen, dass er es geschafft hat, diese Balance zwischen hoher Pressinglinie, das ist ja schon fast wie dieses Lichtschalterprinzip von Barcelona, wenn du den Ball verlierst, hast du 5 Sekunden Zeit, den Ball zurückzuholen, alle irgendwo, ich glaube, Mehmet Scholl hat gesagt, wie so wache Erdmenschen, also wirklich, dass jeder total, egal wo er gerade ist, drauf erpicht ist, den Ball zurückzuerobern, wenn das nicht klappt, fällt die Mannschaft halt wirklich in eine solide und grundsolide taktische Disziplin. Und diese Balance ist, glaube ich, entscheidend. Ich bin kein Freund, wenn man seine Taktik zu sehr, egal wie stark der Gegner ist, auf den Gegner anpasst. Ich glaube, das ist...
Das hat Guardiola ja auch leidvoll erfahren, dass das nicht immer gut ist, ne?
Genau, ja, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Aber ich glaube, dieses Selbstverständnis der Bayern ist so hoch, dass man da gar nicht groß taktieren muss, sondern dass man sagt, wir haben einfach so eine überragende Form und wir spielen unseren Stiefel durch. Ob da jetzt Mbappé kommt, Neymar kommt, Di Maria, natürlich haben die ein hohes Tempo. Natürlich, wenn man da irgendwo den Ball verliert und vorne ausgespielt wird und es nicht schafft, bei Ballverlust in der gegnerischen Hälfte schnell wieder den Ball zurückzuerobern, dass wir dann gegen die genannten Namen natürlich brutale Probleme hat, weil man Boateng ist schnell, aber ist vielleicht nicht mehr so schnell wie Mbappé, Alaba auch schnell, spielt eine überragende Runde. Aber das glaube, das Selbstverständnis der Bayern ist so groß, dass sie sagen, dass das lösen wir in unserer Art und Weise zusammen. Und ich glaube, dass sie da nichts an ihrer Art und Weise zu spielen ändern wird.
Wo schaust du das Spiel am Sonntag?
Ich schaue ganz normal hier bei mir zu Hause in Hamburg. Mach mir so ein bisschen Sonntag, meine Mutter ist noch da, das ist auch mal ganz gut, dass man den Kleinen mal nicht abgeben kann, aber mal so ein bisschen Me-Time hat, das hatte man wenig. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen Sport machen wieder und dann abends schön auf der Couch mir das Champions League Finale reinziehen.
Ein paar Käsewürfel, ein paar Schnittchen und dann gemütlich schauen.
Genau, oder auch ein Bier.
Du hast ja wir haben ja vorher gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so sehr über den HSV reden, aber ich finde, da du ja der Ex-Torhüter des HSV bist und dich ja auch in die Torhüter hineinversetzen kannst, ich habe schon nochmal eine HSV-Frage. Daniel Heuer-Fernandes oder Julian Pollersbeck? Es gibt da keine klare Hierarchie. Der neue Trainer Daniel Thun legt sich auch nicht so ganz fest, wer die Nummer 1 ist. In den Testspielen schimmert durch, dass jeder auf die gleichen Spielanteile kommt. In der vergangenen Saison war es so, dass Hacking mit Heuer-Fernandes als Nummer 1 in die Saison gegangen ist und die letzten Spiele hat Pollersbeck gespielt. Ist es nicht schwierig als Torhüter, wenn man nicht weiß, woran man ist, wenn es ein gleichmäßiger Wettkampf ist? Ich meine, du hast es ja auch erlebt beim HSV mit Dropny, hattest du ja auch nicht die klassische Nummer 2. Das war ja auch ein guter. Wie hat man das als Torwart gerne? Diese ständigen Reibungen im Training oder eine klare Hierarchie, eine Nummer 1 und eine Nummer 2, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Stammkeeper verletzt ist?
Ja, ich glaube, da gibt es keine Schablone. Also das ist auch ein bisschen typabhängig. Also bei Drobo und mir, klar, wir waren beide eher gefühlte Einsen. Ich glaube, es war über beide Strecken auch auch klar, dass wenn ich fit war, dass ich gespielt habe. Das hat Robo dann auch erkannt. So, und als ich nicht gespielt habe und er dann richtig gut gespielt hat, dann war ich manchmal hinten dran und musste mich wieder hocharbeiten. Ich glaube, wir waren beide Typen, die im Training sich gegenseitig extrem stark gepusht haben, ein gutes Verhältnis hatten und da auch wirklich daran gewachsen sind. So, und da gibt es aber auch andere Charaktere, die eine ganz klare ganz klares Bekenntnis brauchen. Ich bin die Eins und auch die Rückendeckung des Trainers brauchen, um einfach wirklich 100% zu performen. Also das ist dann halt auch einfach das Gefühl, was ich voraussetze und verlange von einem guten Trainer oder von der sportlichen Leitung, dass die genau wissen, okay, was habe ich denn hier für Spieler, um halt auch deren Stärken perfekt einzubringen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich dann zwei Charaktere haben, die eher schlechter werden und sie aber dann trotzdem gegeneinander laufen lassen, weil ich denke, okay, das muss doch im Sport möglich sein, dass sie sich gegenseitig hochpushen, das aber nicht der Fall ist und das Endresultat davon zwei verunsicherte Torhüter sind. Und ich glaube einfach, dass das letztes Jahr der Fall war. Also ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen getan hat, dass der Johann Pollersbeck am Ende noch gespielt hat, was nicht heißt, dass er schlecht gespielt hat. Also es war, glaube ich, egal, wen du da reingestellt hast, aber ich finde schon, das konnte ich so in der Form nicht nachvollziehen. Das war irgendwie so ein bisschen Spiegelbild der kompletten Rückrunde, dass ich das Gefühl hatte, da war viel Wildes dabei irgendwo, dass da keine klare Linie erkennbar war, dass man quasi Daniel Heuer-Fernandes holt, als einen der besten Zweitliga-Torhüter, das auch noch offen nach außen kommuniziert, was ja auch klar ist. Ich glaube, statistisch belegt auch wahr. Er eine ordentliche Runde spielt. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, das ist auch gefährliches Halbwissen, weil ich habe nicht jedes Spiel gesehen. Ich kann das auch schwer bewerten. Also dann korrigiere mich bitte, wenn es anders war.
Ja, das wirkt schon so, oder wirkt ein bisschen so, irgendwas müssen wir verändern, wir müssen was Verrücktes machen, um die Mannschaft wieder zu kitzeln. Ne?
Genau, richtig. Und ich fand schon, dass er ordentlich gespielt hat. Er hat eine Zeit lang viel zu null gespielt, hat auch entscheidende Bälle gehalten. Und dann gab es eine Phase, dann hat er das nicht mehr, dann ist er genauso mitgeschwommen, dann ist er nicht aufgefallen. Und dann gab es eine Phase am Ende, wie gegen Stuttgart, da hat er ein paar Aktien mit drin. Und dann kam genau das, was du gut erkannt hast, dann irgendwas des Änderns willen zu ändern. Und da bist du natürlich bei den Torhütern an einer sensiblen Position. Also das klappt oft, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren dass das gern mal bei manchen Trainern so das letzte Mittel ist, irgendwie der letzte Mittel der Hilflosigkeit gefühlt, dass man sagt, ach Mensch, wir ändern was, der Torhüter, der klar, gewinnt vielleicht keine Spiele gerade, deswegen mach mal da was, das hat den größten Impact, vielleicht auch nach außen und in der Hoffnung, dass das Zünglein an der Waage ist, dass man wieder gewinnt. Wenn es klappt, hat man alles richtig gemacht, wenn es nicht klappt, ist es meistens dann so festgefahren, dass entweder die Tendenz weiter nach unten geht oder aber, das ist auch schon oft der Fall gewesen, dass man in den nächsten zwei Wochen seinen Job los hat.
Da hätte ich noch eine Frage zu einem anderen Verein, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren. Köln hat Timo Horn, holt sich Ron-Robert Zieler, der war im WM-Kader von 2014 als Nummer zwei, die jetzt Druck auf Horn ausüben soll. Man kann natürlich darüber streiten, ob es okay war, von Hannover 96 so mit Zieler umzugehen. Da sind ja auch seine Schwächen aufgezählt worden, öffentlich von Kenan Kotschak und vom Manager Gary Zuber diskutiert worden. Und dann kam die Analyse zum Vorschein, er hätte 10-11 Punkte auf dem Gewissen. Der kommt jetzt als zweiter Mann und als Weltmeister von 2014 nach Köln, um Horn unter Druck zu setzen. Geht das gut?
Ja, zu allem erst muss man da ja auch sagen, das ist in der Art und Weise einfach auch einfach nur nicht gut war, ne? Also wie Hannover da agiert hat. Ich meine, es hat ja auch Gründe, warum sie den geholt hat. Ich habe irgendwo nicht gelesen. Ich glaube, der Kind hat das dann mal revidiert, dass er gesagt hat, okay, wenn man das als Selbstkritik werten will, dass man hätte ihn nicht holen dürfen. Aber sowas kommuniziere ich nicht in der Form nach außen. Da packe ich mir an die eigene Nase, weil es gab ja immer noch eine sportliche Leitung. Wie sie damals hieß, ob das jetzt Schlautraff war. Ich meine, Schlautraff wurde eingestellt von Kind und Co. Also da hängt man ja mit drin, ne? Und dann nur zu sagen, okay, der hat so und so viele Punkte gekostet, ist nicht mein Weg. fand ich auch einfach nicht gut. Jetzt bin ich da nicht drin, ob das jetzt korrekt ist. Vielleicht hat er auch wirklich 11 Punkte gekostet. Aber das ist ja natürlich auch, dass du einen Torhüter in Esser gehen lässt, einen neuen holst und den dann wieder zurückholst. Das wirkt natürlich auch ziemlich verrückt.
Ziemlich farbig also
das
auch,
ist
ja, ne?
Das ist ja eigentlich ein Eingeständnis auch von der sportlichen Führung, dass sie da Quatsch gemacht haben. Also muss man ja auch mal so ganz klar sagen, ne? Da hat ja auch ein Zieler keine Schuld, ob der jetzt gut gespielt hat oder schlecht gespielt hat, dann war das einfach auch ein Planungsfehler.
So. Aber wie fühlt sich jetzt Timo Horn, der ja nun in Köln auch schon jahrelang die Eins ist, wenn der
plötzlich... Genau, aber das ist ja auch sportliches Prinzip. Und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, okay, ein Horst Held, auch ein Markus Gisdol sind erfahrene Persönlichkeiten, die ja schon lange ihren Job machen. Und die kennen ja auch, oder die sollten natürlich auch ein Gefühl für die Persönlichkeiten haben. Und wenn sie das Gefühl haben, Timo Horn ist in seiner Entwicklung ein Stück weit stagniert oder hat nicht mehr das abgerufen in der letzten Saison, was er die Vorsaison abgerufen hat, bin ich auch der Meinung, dass man sagt, okay, er hat schon bessere Saison gehabt. Das ist, glaube ich, völlig fair, sowas zu sagen. Das ist auch okay. Das ist aber im Sport auch völlig normal. Also nicht jeder Entwicklung geht stetig nach oben. So, und da zu sagen, okay, der Timo ist vielleicht eine Persönlichkeit, die braucht so diesen Push im Training. Die braucht jemanden im Nacken, der ist auch gut. Und wenn das genau der Kick ist, den er braucht, um wieder irgendwo an die absoluten Top-Leistung ranzukommen, war das genau das richtige Mittel. Eine Win-Win-Situation. Ron-Robert Zieler, sage ich jetzt mal, aus dieser festgefahrenen Situation in Hannover und für ihn einfach unerträglichen Situation, muss man ja mal sagen, rauszuholen. Und Timo Horn dann einfach zu signalisieren, ey, Junge, wir haben nach wie vor Vertrauen in dich, das wurde ja ganz klar kommuniziert, das ist auch einfach fair, aber wir erwarten auch mehr. So, und das ist ja im Endeffekt, da komme ich nochmal auf das Beispiel zwischen Trotten und mir, wenn du das annimmst, auf sportlichen Ebene ausfaltest, warum sollte das nicht ein richtig guter Move sein, um Timo da auch an seine Top-Leistung wieder ranzuführen? Wenn das klappt, super für Köln. Wenn das nicht klappt, dann hast du natürlich auch immer noch in Ron-Robert Zieler jemanden, der über Jahre bewiesen hat, dass er eine gute Leistung in der Bundesliga bringt. Wobei, weil du gesagt hast, also es sollte nie ein Argument sein, weil man irgendwo ehemaliger Nationaltorhüter war. Da nehme ich mich auch mit ein und vielleicht auch Weltmeister geworden ist, da jetzt irgendwo die vermischen zu haben, irgendwie, dass man da irgendwie generell spielen muss.
Gut, ist ein Leistungssport, Leistungsprinzip, logisch. Und da können wir ja wahrscheinlich dann auch erst im Oktober, November eine stichfeste Meinung abgeben, ob das funktioniert hat oder nicht.
René, ganz kurz noch zum Abschluss. Wir haben gemerkt, das hat dir total viel Spaß gemacht. Das können wir auf jeden Fall teilen und zurückgeben. Es hat sich mal wieder bewährt. Was lange währt, wird endlich gut. Oder wir haben ja zwischendurch auch mal hin und her geschrieben. Wir haben gesagt, wir können manchmal lästiger sein als Fußpilz im Freibad. Und du hast gesagt, Hartnäckigkeit zeichnet sich aus und zahlt sich vor allen Dingen dann am Ende auch aus. Das ist bestimmt in der sportlichen Karriere auch so. Wir wollen in einer kurzen, schnellen Runde am Ende vielleicht noch zwei, drei Dinge über dich erfahren. Und zwar zum Beispiel, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du nehmen?
Hellsehen.
Wir hätten jetzt gedacht, fliegen, wenn man schon so heißt.
Das wäre auch nicht schlecht. Aber so zu wissen, was in der, obwohl das könnte auch ein bisschen langweilig sein. Ja, da hast du recht. Also fliegen wäre auch nicht schlecht.
Wenn du etwas erfinden könntest, was wäre das?
Eine Zeitmaschine.
Mit wem würdest du gerne mal eine Stunde verbringen, wenn du es dir aussuchen könntest? Zum Beispiel zum Sprechen oder was auch immer.
Ich glaube, Barack Obama.
Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Und noch etwas, das zeichnet sich hin und wieder auch Charakter aus. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bist, du hast Heißhunger, du fährst an die Tanke ran. Was kauft sich René Adler als erstes?
An der Tanke? Schwierig, aber in letzter Zeit oft vorgekommen, zu meiner Schande, dass wir bei Mc's rausgefahren sind, weil ich halt auch einfach nicht, also selbst wenn du gesund essen willst, mit einem kleinen Kind hinten noch Hunger hast, dann kommt das jetzt öfter vor, dass du gesagt hast, weißt du was, ach, auch alles egal, fährst du raus und gönnst dir mal was.
Sieht man das auf der Waage schon?
Nee, bei mir ist es eher so, es gibt ja zwei Typen, die nach der Karriere, entweder geht es in die eine Richtung, nach oben.
Entweder Team Kahn oder Team Adler.
Ja, also ich versuche schon ein bisschen Sport zu machen, aber in der letzten Zeit kommt das auch zu kurz. Ich brauche das, habe ich ja auch gesagt, einfach, da bin ich vielleicht auch einfach zu eitel, aber ich wäre dann eher so dünn, wenn ich, weil bei mir jedes Gramm wirklich im Kraftraum über die letzten Jahre antrainiert war. Und wenn ich das dann eben nicht mehr mache, dann wäre ich so ein dünner Spargel oder so ein Hering. Also das ist genauso nicht gut, wie wenn du irgendwo aus dem Laien gehst. Insofern ein gesundes Mittelmaß und die Balance zwischen nimm ab und an mal ein paar Gewichte in die Hand und geh mal joggen und achte aufs Essen und gönn dir ab und an auch mal einen Burger. Das ist dann schon so mein Weg.
Wir beide haben übrigens etwas gemeinsam. Wir beide folgen Micky Beisenherz auf Instagram und ich sehe, du likest das auch regelmäßig. Das wäre fast auch schon die letzte Frage. Ist das so ein bisschen dein Humor? Kannst du darüber lachen? Wir sind übrigens mit Micky Beisenherz in den kommenden Wochen auch verabredet. Wann genau, können wir noch nicht genau sagen.
Ja, geht er denn auch so auf den Nerven wie mir?
Ja, genau. Noch ein bisschen mehr sogar.
Sehr gut. Er hat auch deutlich mehr zu tun. Nee, ich bin mit Micky auch, wir schreiben auch ab und zu. Ich finde, ja, definitiv ist mein Humor, ist einfach auch politisch, satirisch, also kann ich mich total mit identifizieren. Und ich finde, Micky ist einfach auch ein cooler Typ insofern wünsche ich euch da viel Spaß. Nehmt den richtig in die Mangel. Ja, er ist ja schlagfertig.
Absolut,
bereitet euch gut vor. Und genau. Und fragt ihn mal von mir, wie viel Geld er noch in seine Autos investieren will. Ne? Wie viel Porsche er sich noch kaufen will. Halt.
Obwohl, einen gemeinsam, glaube ich, habt ihr auch. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten, oder?
Ja, ich habe einen besseren. Kannst du ihn auch sagen.
Sag
ich
ihm.
Ich habe noch eine Frage an dich als gebürtigen Leipziger. Hat man da automatisch Brause im Blut?
Na, automatisch nicht, aber die Tendenz ist schon gegeben. Also da muss man schon irgendwo einen Hut vorziehen. Und ich sehe das immer, das beste Beispiel ist immer mein Vater, das ist ein gutes Abbild der Gesellschaft, der ja wirklich immer Fußballfan mit Leib und Seele ist.
Was war der früher? War der Lok oder Chemie?
Der war früher schon, zu Jugendzeiten, DDR-Zeiten immer Lok.
Okay.
Hat die großen Erfolge mitgenommen, Halbfinale, wo René Müller den Ball dann quasi beim Elfmeterschießen reingestanzt hat. Ich war mit meinem Vater 3 im Zentralstaat zum Bundesliga-Aufstieg, habe ja selber beim VfB Leipzig gespielt. Also wir waren ganz klar VfB Leipzig und Lok. Und jetzt ist es so, dass mein Vater auf Instagram Uwe Meccano und Fosberg folgt, ne? Also und mir erklärt, was da abgeht.
Dein Vater also, ist bei Instagram, das, wow.
Mein Vater, ja, der hat sich da angemeldet, wusste ich jetzt auch nicht, aber der hat mir jetzt neulich gesagt, hast du gesehen, was die gepostet, hast du die Zweikampfwerte bei Instagram von Uwe Meccano gesehen, hat er mir neulich gesagt. Also ich sag, nee, habe ich nicht, ich folge dem nicht, aber er anscheinend schon. Und das ist, glaube ich, echt eine gute Blaupause, wie dieser Verein in Leipzig angekommen ist. Und man muss einfach auch fairerweise sagen, es ist einfach auch gut, da ist ja nicht nur Geld dahinter, da ist auch Verstand dahinter, da ist ein Plan dahinter und für die neuen Generationen, also ich musste diese Stadt verlassen, leider Gottes, um meine Karriere mal weiter voranzutreiben und das haben die jungen Talente jetzt in dieser Region, wo es ja unheimlich auch viele gute Fußballer gibt, viele junge, gute Kids, die können jetzt zu Hause bleiben, es gibt einen Anlaufpunkt. Das ist doch auch klar. Also das ist
oder
ja
sie müssen einen Umweg über Österreich gehen, das kann auch passieren.
Ja, ne? Aber es ist ja jetzt auch nichts gegen Lok oder gegen Chemie. Das ist doch eigentlich nur pro absoluten Hochleistungssport. Und ich kann mich an meine Zeit erinnern, also ich wollte Bundesliga-Fußball sehen. Ich wollte damals die Stars der Bundesliga sehen. Und wenn du jetzt die Jungs nimmst, die 6, 7, 8, 9, 10 sind oder 13, ja, die wollen doch einen Thomas Müller sehen oder einen Jadon Sancho. Das ist halt doch was anderes. Die wollen die Champions League sehen, als dann irgendwo in die 4., 5. Liga zu gehen.
Ich finde das interessant, dass dein Vater bei Instagram ist. Meiner hat auch ein Handy, das benutzt aber nur, wenn er längere Radtouren macht. Um dann mal anzurufen, wenn es später wird.
Wir haben auf jeden Fall ganz viel gelernt. Wir haben viel über die Champions League gelernt. Wir haben gelernt, dass du mit deiner Mama zusammen das Champions League-Finale siehst. Und wir haben gelernt, dass der Opa Adler aus der Sicht von Kasper Fan von Opa Meccano ist, auf Instagram zumindest. Und wir haben auch gelernt, dass du den schnelleren Porsche hast als Micky Beisenherz. Das war wirklich ein großartiges Gespräch. Und
den schneller vielleicht nicht, aber schöner. Genau so kannst du es zitieren.
Ja.
Mal gucken, was er darauf sagt.
Alles klar, wir sind auch gespannt. Das war wirklich mega cool. Schönes Wochenende, schönes Champions League Finale. Und du weißt ja, hin und wieder nerven wir dich dann möglicherweise wieder. Aber jetzt hast du erstmal Ruhe, okay?
Ja, kein Problem. Vielleicht wechsle ich auch die Handynummer.
Alles klar, unseretwegen. Alles klar. Mach's gut.
Okay.
Alles also, Gute für die Familie.
Danke. Ja,
ciao.
Ciao, ciao. Was für ein moderner Vater.
Oder?
Ja. Instagram. So.
So, jetzt ich schwitze. Ich mach erstmal das Fenster auf hier. Warte mal ganz kurz.
Ja, mach mal das Fenster auf, genau. Wir haben uns so heiß geredet. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über das Champions League-Finale reden, was wir mit René natürlich auch so ein bisschen am Rande gemacht haben. Ich finde es eher interessant, dass Paris Saint-Germain von 10 Champions League-Spielen den Satz muss ich nochmal anfangen. Ich finde es sehr interessant, dass Paris Saint-Germain in 10 Champions League-Spielen 7-0 gespielt hat. Ich glaube, da werden nicht so viele Tore fallen. Ich glaube aber, dass Bayern 1 mehr schießt als Paris, am Ende 2 und PSG 1. Die Bayern werden 2-1 gewinnen. Das ist jetzt mein Tipp für Sonntag, um das nochmal aufzugreifen.
Ach ja.
Du hast gesagt, dass Paris gewinnt. Wir müssen auch unsere erfolgreiche Rubrik jetzt nochmal starten. Der eine überrascht den anderen. Fabian hat sich etwas für mich ausgedacht.
Ja.
Ich weiß nicht, was gleich kommt. Und genauso ist es umgekehrt.
Das ist die preisgekrönte Rubrik, in der der eine den anderen überrascht. Und wir haben uns frecherweise überlegt, wir nennen diese Rubrik der eine überrascht den anderen. Möchtest du anfangen oder möchtest du angefangen werden?
Ach du, wir waren jetzt gerade bei der Champions League. Ich fange an und es geht so ein bisschen um die Champions League-Finalhistorie des FC Bayern. Die Bayern waren ja 10-mal im Finale, früher auch im Wettbewerb, als der noch bis 1992 Europapokal der Landesmeister hieß. Diesen Cup haben die Bayern 3-mal gewonnen, sie haben 2-mal die Champions League gewonnen. Und ich möchte jetzt mit dir Finalraten spielen. Ich gebe dir so ein paar Hinweise zu dem jeweiligen Finale und du sollst mir sagen, um welches Endspiel es sich handelt. Ich weiß ja, du bist Jahrgang 84, ne?
Das ist richtig.
Ich nehme jetzt nur Champions League Endspiele, die du auch lebend erlebt hast, also bei denen du schon auf der Welt gewesen bist. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Bereit, wenn du bereit bist.
Okay, ich lese dir eine Aufstellung vor und du sollst mir sagen, welches Finale es ist. Im Tor Kahn, Kufor, Anderson, Linke in der Abwehr.
99. Bayern gegen Barcelona.
Hör doch mal zu, bis ich
Bayern
fertig bin.
Bayern gegen Manchester United.
Sagnol, Effenberg, Hargraves, Lizarazu im Mittelfeld, Salihamidzic, Elber und Scholl vorne, Trainer Hitzfeld.
Dann war es 2003. 2003? 2002? Wann sind die Bayern Champions League Sieger geworden?
2003 minus 2. 2001.
2001 gegen, hier, sag schnell.
Valensina.
Im Elfmeterschießen von Mailand. So, jetzt haben wir es. Es ist für mich auch die 6. Stunde.
FC Valencia, es war in Mailand, genau, der gefeierte Held war Oli Kahn, der im Elfmeterschießen 3-mal parierte. Und übrigens, da habe ich noch eine schöne Geschichte. Damals war ich auf einem Polterabend. Bei
Sebastian Polter?
Nee, bei dem nicht. Der war ja selber noch ein Kind. Ich glaube, der war auch noch unverheiratet. Aber ein Kollege von mir, du kennst ihn auch, die Route raus, der Spaß beginnt.
Heinz Galling.
Eine Angelikone im NDR-Fernsehen, ein guter alter Kollege von mir, der früher auch sehr regelmäßig über Sport berichtet hat, über Hansa Rostock, damals noch Hansa Rostock in der ersten Liga.
Egal wohin er abbiegt, er vergisst nie, den Blinker zu setzen.
Den hat er immer dabei, genau. Und der hat geheiratet an dem Tag. Da waren logischerweise viele Kollegen aus der Sportredaktion, beziehungsweise der Polterabend war.
Ja.
Und es war auch ein Fernseher aufgestellt in einem Nebenraum und das Spiel war ja sehr spannend. Es ging in die Verlängerung, es ging ins Elfmeterschießen. Am Ende war die Tanzfläche leer, es waren ganz, ganz wenig Leute da, wo sie eigentlich hätten sein sollten. Die fast komplette Gesellschaft hatte sich vor dem Fernseher versammelt und der Schwiegervater wurde richtig sauer. Der kam rein und hat versucht, die Leute auf die Tanzfläche zu bewegen. Es hat nicht funktioniert, es hat einfach nicht geklappt, weil die Leute Fußball gucken wollten. Ist doch schwierig.
Das ist traurig.
Ne? Ja, kann ja nur an dem Tag heiraten, wenn Bayern im Champions League-Finale spielt.
Kann man nicht machen.
Wusste man vielleicht auch vorher nicht. Okay, es geht weiter. Ich will auch ein bisschen aufs Tempo drücken. Jetzt nenne ich dir 2 Torschützen. 0:1 Milito 35. 0:2 Milito 70. Über welches Champions League-Finale mit Beteiligung des FC Bayern spreche ich jetzt?
Milito.
Diego Milito. Es war später.
Das muss ja dann das Daum gewesen sein, oder?
Nein, Daum war noch gegen
Chelsea.
Drogba, Chelsea. Denk mal ein bisschen in die andere Richtung, also mehr Richtung 2001. Ich kann dir auch noch sagen, dass es...
Wo die Bayern, da waren die Bayern im Finale?
Trainer Van Gaal.
Oh, das habe ich gar nicht mehr auf dem
Schirm. Butt im Tor. Olic im Sturm. Arjen Robben hat auch gespielt.
Da haben die Bayern ein Finale verloren?
Mhm.
Das habe ich überhaupt, ohne Witz, das ist überhaupt nicht ab. Das ist wie, als würdest
du... Vor 10 Jahren. 22. Mai 2010. Da war ich übrigens auch der Partycrasher. Da war ich auf dem Geburtstag meiner ehemaligen Freundin. Nicht.
Der erwischte mich komplett auf dem falschen Fuß.
Und da habe ich auch sehr viel Fußball geguckt, bis das Spiel dann entschieden war. Mit einigen anderen Leuten auch. Das war gegen Inter Mailand in Madrid 2010. Milito hat 2 Tore für Inter geschossen.
Geil. 2. Das habe ich überhaupt nicht. Das heißt, dann waren. Okay.
Das war der letzte Titel von Inter. Inter spielt ja heute Abend noch das Europa League-Finale gegen Sevilla und könnte ein Jahrzehnt ohne Titel noch retten.
So wie das ausgeht, das könnt ihr im Anschluss Videotext dann lesen. Auf der Seite 210.
So, und einen habe ich noch. Ich muss mal eben hier so ein bisschen durch meine Zettelwirtschaft.
2010, das ist ohne Witz, das ist komplett nicht abgespeichert.
Ah, pass auf. Du kannst das nur rausreißen, indem ich dir jetzt diesen kleinen...
Ich möchte dein blödes Spiel nicht mehr spielen. Ich schmeiße dir gleich die ganzen Karten über den Tisch, wie man das früher bei Mensch ärgere. Vor allem Mensch ärgere dich mit Karten. Es wird nicht besser. Okay, bitte.
Jetzt kommt der Spielbericht. Es waren 2 Tore in nur 180 Sekunden, die den Bayern-Traum platzen
lassen. 99.
Doch besonders der Ausgleich ist dem Münchner noch heute in schmerzhafter Erinnerung.
Ole Gunnar Solskjaer.
Frech mit der Hacke beförderte Rabah-Majer den Ball an Hansi Flick vorbei ins Münchner Tor. Es sei sehr verrückt gewesen, sagte Majer der SZ. Ein völlig unüberlegter, spontaner Akt. Ein Akt, der inzwischen legendär ist.
Hansi Flick.
Da warst du 3 Jahre alt damals, glaube ich. Oder 2.
86?
Nee, 87, dann warst du älter.
87.
Ja komm, wir kommen ja so nicht weiter. Das war gegen den FC Porto. Majer, algerischer Nationalspieler, hat damals dieses freche Hackentor gemacht. Bayern hat 1-2 verloren gegen Porto. Gut. So war das damals. Ich glaube,
selten.
Ich schmeiß die Zettel jetzt hier weg. Du machst wie Tagesvorsprecher Jens Riewer. Hört ihr das Geräusch?
Jetzt schmeißt er die weg. Die Schnauze voll.
Einfach weg damit.
Ich glaube, selten habe ich in einer Rubrik schlechter ausgesehen als in dieser.
Aber jetzt kannst du mich richtig fertig machen.
Aber jetzt kann ich richtig fertig. Nein, ich möchte dich gar nicht fertig machen, weil ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, in den letzten Wochen, immer wenn Auge zu mir gekommen ist, hat er gesagt, ja, wir sitzen hier in Fabians Altbauwohnung im Nobelstadtteil.
Ja, das stimmt ja auch.
Und dann hier in dieser riesengroßen Altbauwohnung.
Und dann unterhältst du dich noch mit unserem Gast über Porsche und so. Was sollen die Leute denken?
Und da habe ich mir überlegt, weißt du was, eigentlich kannst du gar nicht wissen, wie meine Wohnung ist, weil ich habe dir noch nie außerhalb dieses Podcast-Studios, also außerhalb meines Wohnzimmers...
Ich war noch in keinem anderen Raum.
Ich habe dir noch nie eine richtige Wohnungsführung gegeben. Und da habe ich mir überlegt, so komm, heute ist mal der Tag, da möchte ich dir einfach mal meine Wohnung zeigen und danach wirst du sehen, dass es völliger Quatsch ist, dass es hier irgendwie eine Nobelwohnung ist in einem Nobelstadtteil.
Also den Balkon sehe ich von hier, der ist klein.
Der ist klein, genau. Und da habe ich mir überlegt...
Sag mal, steht da Torf?
Damit du auf dem...
Steht da Torf?
Nee, Torfrock. Damit du
musst mal wieder Leergut wegbringen. Damit, da kann ja keiner mehr sitzen.
Damit du vor allen Dingen, dass du dich nicht erfrischst und dass du dich nicht unterkühlst, habe ich mir überlegt, du zieh dir doch einfach mal diese lobsterfarbene Weste da an, die von Camp David, die da hinten auf deinem Stuhl hängt. Zieh die doch mal an und dann, bevor wir jetzt hier einfach durch meine Wohnung gehen, dachte ich mir so, es ist ja auch Freitag. Komm, dann machen wir uns jetzt erstmal ein schönes Sektchen auf. Komm mal her. So. Dann schenke ich das mal uns hier ein. Komm mal her. So, und dann machen wir uns mal auf. Dann gehen wir hier mal so durch die Wohnung. Ah, schön, dass du da bist. Komm, jetzt wollen wir mal anstoßen? Komm, Auge hier. Wir stoßen mal an. So, und dann können wir mal hier die Tür aufmachen. Guck mal hier. Da habe ich mein Tischtenniszimmer.
Ja, ja.
Da können wir hier.
Das ist doch Timo Boll.
Mach mal Tür zu. Komm, lass noch mal. Wollen wir noch mal anstoßen? Komm. Ja. Du hast ja schon wieder ausgetrunken.
Boll gegen Ovtcharov haben da eben gespielt.
Hey, guck mal, die Tür auf hier. Hier haben wir ein kleines Schwimmbad. Also, man muss wirklich nicht sagen, dass das jetzt hier übertrieben groß wäre. Aber mach mal wieder.
Hallo Bademeister,
Bademeister. Mach mal wieder zu, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben hier so lange gequatscht hier gerade eben. Und jetzt guck mal hier. Carrera-Bahn habe ich aufgebaut. Ja, so, also.
Das war aber
so
nicht Vettel, ne? Der ist langsamer.
Guck mal hier, was hier ist. Hier habe ich noch ein bisschen einen kleinen Tennisplatz.
Das war ein schöner Sabatini. Punkt. Die finde ich cool.
Das war ein guter Punkt. Aber hier an diese Tür habe ich mich noch nie rangewagt. Die ist so ein bisschen... Oh. Siehst du das? Weißt du, was das war? Da wurde auf dem Beamer die Einzeloption zwischen... Augsburg und Ingolstadt übertragen. Das war so ein bisschen gruselig, ne? Aber hinten raus nochmal so ein bisschen Anschluss. Also von daher muss man wirklich sagen, so toll und so nobel ist diese Wohnung nun wirklich nicht, wie du sie hier immer machst. Also
du, ich fühle mich wohl hier.
Oder?
Darf ich nächste Woche wiederkommen?
Du darfst wiederkommen.
Am Montag, vielleicht sogar schon, ja. Wenn wir über das Champions League-Finale sprechen, über den 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain.
Ja. Wenn dann Mbappé neuer Champions League-Sieger ist.
Nee? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt noch eine Runde in deinen Pool, glaube ich.
Ja.
War da auch so ein. Hast du da einen Dreier?
Das geht dich gar nichts an. Nein.
Ein Sprungbrett.
Achso, ja.
Wie tief ist das Wasser da?
Das ist auf jeden Fall so tief, dass man da nicht mehr stehen
kann. Du, das ist passend. Ich habe immer eine Bardose dabei.
Komm mal her. Du holst mal den Ring da vorne hoch und dann stecke ich dir ein Seepferdchen auf deine Badehose.
Ich ziehe schon mal die Socken aus und mach mich so heimlich aus dem Staub.
Ja.
Ich creme mich nochmal ein, ne? Tschüss.
Aber auch den Nacken. Macht's gut. Bis Montag. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.